Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer bedenkt hat, bitte nachsehen, wird lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen alphabetisch vor und ein Zufallsgenerator hat für den Buchstaben D die Tatwaffe Drahtseil ausgewählt. Und die war schon sehr spezifisch. Ich hatte auch gar nicht so, es war gar nicht so einfach, einen Fall zu finden. Aber bevor wir in den Fall reinstarten, kommt natürlich euer Lieblingsteil von unseren Folgen: Shakis Fakten.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Juhu! Liebe Sina. Kannst du gut balancieren?
Nein.
Bist du schon mal über eine Slackline gelaufen, ohne runterzufallen?
Ach so, nö, nein. Ich kann gut auf Pferden balancieren, das habe ich gemacht, aber bei Slackline ist es aus. Ja, voltigieren.
Echt?
Ja, aber die haben einen breiten Rücken, das geht ganz gut.
Das hast du mal gemacht? Das wusste ich gar nicht.
Ich zeig dir dann mal ein Bild. Ich habe das fast 10 Jahre lang gemacht. Sportlich.
Was?
Ja.
Ich entdecke gerade ganz neue Seiten an dir.
Ja, und das nennt sich beste Freundin. Aber nö, bei Slacklines war ich immer tatsächlich ganz, ganz, ganz mies.
Ja, ich auch. Ich auch. Also ich kann auch gar nicht gut balancieren, würde ich sagen. Ich habe da kein gutes Innenohr oder so.
Ja, schieben wir es aufs Innenohr.
Genau. liebe Sina, stell dir vor, ein Drahtseil gespannt über die dosenden Wasserfälle Nordamerikas, 340 Meter lang und 50 Meter über dem reißenden Wasser der Niagarafälle. Und darauf ein einzelner Mann. Charles Blondin, ein französischer Seiltänzer, wagte genau das im Jahr 1859. Ohne Netz und ohne Sicherheitsseil, nur mit seinem Gleichgewicht und einer langen Balancestange. Blondins Auftritt machte ihn sofort weltberühmt. Aber das war erst der Anfang. Später überquerte er das Seil mit verbundenen Augen auf Stelzen mit einer Schubkarre und einmal sogar trug er seinen Manager auf dem Rücken über dieses Drahtseil.
What?
Ja, ich.
Also als Manager hätte ich Nein gesagt. Erstmal Props an den Manager, dass der da echt alles für seinen Klienten tut, aber auf fucking Stelzen?
Also wenn ich der Manager gewesen wäre damals, also ich glaube, der hat sich gedacht, okay, er hat es jetzt auf Stelzen geschafft. Er hat es sogar mit einer Schubkarre geschafft, so der Dude, der kann das, der kann mich darüber tragen. Ja, total verrückt.
Was ich mich halt frage, ist, wie entdeckst du das, dieses Talent? Also vielleicht, ja gut, du hast einen guten Gleichgewichtssinn, das passt ja alles, du kannst gut auf einem Bein stehen. Aber es muss ja mal dann diesen Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, ich kann jetzt ein fucking Seil spannen über die Niagarafälle und damit Stelzen drüber laufen und es ist kein Problem.
Also ich denke, dass er das schon vorher lange Zeit geübt hat. Also ich glaube nicht, dass er eines Tages aufgestanden ist und sich gedacht hat, ich balanciere heute über die Niagara-Fälle. Wobei, vielleicht war es auch so, ich weiß es nicht. Vielleicht kam er ja aus einer Zirkusfamilie oder irgend sowas. Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht recherchiert.
Hat er das an einem Tag gemacht oder ist er immer wieder zurückgekommen, hat ein Seil gespannt und hat sich immer was Neues überlegt?
Nein, das war, ich glaube, das war immer wieder ist er dazu gekommen. Ich glaube, der wollte halt immer noch eins draufsetzen und noch extremer werden.
Boah, die was da irgendwie so die Touri-Führungen oder so machen, die werden auch sagen, so, jetzt ist der schon wieder da. Oh mein Gott.
Was Blondin so besonders machte, war nicht nur Mut, sondern auch Physik. Ein Drahtseil ist extrem flexibel und jede Bewegung muss exakt ausbalanciert werden. Selbst kleinste Änderungen im Gewicht oder Wind können alles kippen lassen. Und der menschliche Körper reagiert darauf extrem. Herzschlag, Muskeln, Gleichgewichtssinn und die Konzentration laufen auf Hochtouren. Blondins Akrobatik auf dem Drahtseil ist bis heute ein Symbol für Risiko, Präzision und Kontrolle. Während wir heute HochseilartistInnen Slacklines oder Seilbrücken kennen, war Blondin ein Pionier, der gezeigt hat, was möglich ist, wenn man Mut, Technik und Körpergefühl kombiniert. Und ich muss sagen, ich bin jetzt echt gespannt, was du mir für einen Fall lieferst mit einem, weil für mich ist ein Drahtseil etwas, wo man drüber balanciert.
Ja, ich hänge noch bei den Stelzen. Scheiß auf den Fall.
Ich muss schauen. Vielleicht gibt es da sogar ein Foto dazu. Ich suche dir das raus. Ich schaue dann, ob es da vielleicht was dazu gibt.
Das wäre nett. Alter, auf dem Drahtseil über die Niagara-Fälle. Und weil das nicht reicht, nimmt man noch eine fucking Schubkarre mit.
So random halt einfach auch.
Ja, warum auch eine Schubkarre so? Aber ein Einrad war nie dabei.
Ja, aber vielleicht hatte er die Schubkarre halt einfach so im Garten stehen und dachte sich, why not?
Ach, den nehme ich das nächste Mal mit, wenn ich zu den Niagara-Fällen fahre. Ja, gut,
genau. Okay.
Kommen wir zu unserem Fall.
Gut.
In den dunklen Straßen von Aberdeen, einer Stadt, die in den 1980er Jahren durch den Ölboom zu schnellen Reichtum und plötzlicher Unruhe gelangt, ereignet sich ein Verbrechen, das die Grundfesten der Gemeinschaft erschüttert. Es ist eine Tat von so kalkulierter Grausamkeit, dass sie auch nach über 4 Jahrzehnten nichts von ihrem Schrecken verloren hat. In diesem Bericht untersuchen wir den Mord an George Murdoch, einem Mann, der nur seinen Job machen wollte und dabei in eine Falle tappte, die mit einem alltäglichen Gegenstand zur tödlichen Bedrohung wurde. Liebe Shaki und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu den Drahtseilmorden von Aberdeen. Es ist Donnerstag, der 29. September 1983. Der Herbst hält Einzug in Schottland und die Straßen von Aberdeen sind feucht vom typischen Küstennebel. George Murdoch, ein 58-jähriger Taxifahrer, den seine Freunde und Familie nur Dot nennen, befindet sich mitten in einer langen Schicht. Sein Wagen, ein Ford Cortina, ist sein Arbeitsplatz und sein ganzer Stolz. George ist ein vorsichtiger Mann, ein Mann der Gewohnheit, der die Straßen seiner Heimatstadt in- und auswendig kennt. Gegen 20.30 Uhr parkt George in der belebten Queen's Road im Westen von Aberdeen. Es ist eine Gegend mit stattlichen Häusern und viel Verkehr. Plötzlich signalisiert ein Passant, dass er mitgenommen werden möchte. Es ist ein Mann, schätzungsweise in seinen 20ern. George fährt ein bisschen weiter und hält bei diesem Mann an. Der Fremde steigt ein. George greift routiniert zum Funkgerät und meldet der Zentrale seinen Standort und sein Ziel. »Ich fahre nach Coulter«, sagte er kurz und knapp. Coulter ist ein Vorort am westlichen Rand der Stadt. Es scheint eine ganz normale Fahrt zu sein, eine Routineauftrag, wie er ihn schon hunderte Male zuvor ausgeführt hat. Doch nach etwa 2 Meilen Fahrt nimmt das Schicksal eine finstere Wendung. Aus irgendeinem Grund, der bis heute ein Rätsel bleibt, biegt das Taxi in die Pitfordle Station Road ab. Diese Straße ist schmal, abgelegen und zu dieser Stunde fast vollkommen dunkel. Sie liegt in der Nähe der alten Deeside Eisenbahnlinie, einem Ort, an dem sich nachts kaum jemand aufhält. Hier im Schatten der Bäume beginnt der Albtraum. Ohne Vorwarnung greift der Passagier von hinten an. Er führt eine Waffe mit sich, die auf eine erschreckende Vorplanung hindeutet. Ein Drahtseil, genauer gesagt, ein Käsedraht. Es ist ein dünnes, scharfes Metallseil, das normalerweise in Molkereien verwendet wird. Der Angreifer schlingt den Draht um Georges Hals. Er zieht zu. Ein brutaler Kampf entbrennt im engen Innenraum des Fort Cortina. George, der eigentlich ein friedfertiger Mensch ist, kämpft um sein Leben. Es gelingt ihm irgendwie, die Tür zu öffnen und aus dem Wagen auf die Straße zu stürzen. Aber sein Peiniger lässt nicht locker. Er verfolgt den schwer verletzten George auf den Asphalt. In der Dunkelheit der Pitfordle Station Road holt er ihn ein. George schreit verzweifelt um Hilfe. In diesem Moment nähern sich zwei Teenager auf ihren Fahrrädern. Sie hören die Schreie, sie sehen zwei Gestalten im halbdunklen Ring. Sie erkennen, dass hier etwas Schreckliches geschieht. Vor Angst und Entsetzen treten sie so fest, sie können in die Pedale, um die Polizei zu rufen. Doch für George Murdoch kommt jede Hilfe zu spät. Der Mörder zieht den Draht mit unvorstellbarer Wucht zu, bis George sich nicht mehr bewegt. Dann durchsucht der Täter das Opfer. Er raubt Georges Brieftasche und die Tageseinnahmen, ein kläglicher Betrag von gerade einmal 21 Pfund. Danach verschwindet der Mörder lautlos in der schottischen Nacht. Er hinterlässt eine Leiche auf einer einsamen Straße und ein Verbrechen, das Aberdeen für immer verändern wird. Um das Ausmaß der Tragödie zu verstehen, muss man den Menschen hinter der Schlagzeile betrachten. George Murdoch wird im Jahr 1924 oder 1925, so genau weiß man es nicht, in Aberdeen geboren. Er ist ein Kind dieser Stadt, ein echter Aberdonian, der sein gesamtes Leben hier verbringt. Freunde, Nachbarn und Verwandte beschreiben ihn als einen herzensguten, sanften Mann. Er ist das, was man einen einfachen Arbeiter nennt, fleißig, ehrlich und absolut zuverlässig. George hat Interessen, die seine ruhige Natur widerspiegeln. Er liebt es, Zeit am Wasser zu verbringen und sich mit Booten zu beschäftigen. Sein zweites großes Hobby ist die Taubenzucht, eine Leidenschaft, die er mit vielen Männern seiner Generation teilt. In der Familie gilt er als der Ruhepol, ein Mensch, der fast immer ein Lächeln auf dem Gesicht trägt und für jeden ein gutes Wort findet. Sein Neffe Alex McKay bezeichnet ihn als den nettesten Kerl, den man sich vorstellen kann. Beruflich verläuft Georges Leben lange Zeit in ruhigen Bahnen. Er arbeitet viele Jahre in einer Fabrik in Aberdeen. Er ist zufrieden mit seinem Leben, bis die wirtschaftliche Realität der späten 1970er Jahre ihn einholt. Die Fabrik muss Stellen abbauen und George wird entlassen. Es ist ein schwerer Schlag für einen Mann in seinem Alter. Doch anstatt aufzugeben, sucht er nach einer neuen Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er entscheidet sich für die Arbeit als Taxifahrer. George übt diesen Beruf nicht aus Leidenschaft aus. Er mag die unregelmäßigen Arbeitszeiten und die Gefahren der Nacht eigentlich nicht besonders. Aber er ist ein Mann mit Pflichtbewusstsein. Er will für seine Frau Jessie sorgen. George und Jessie sind zum Zeitpunkt der Tat seit 37 Jahren glücklich verheiratet. Es ist eine tiefe und beständige Liebe. Jessie macht sich oft Sorgen um ihn, wenn er nachts unterwegs ist. Aberdeen ist im Zuge des Ölrauschs unruhig geworden. Doch George versucht immer, ihre Ängste zu zerstreuen. Er sagt immer wieder, wenn mich jemals jemand überfallen will, gebe ich ihm einfach das Geld. Ich würde niemals kämpfen. Diese Worte machen die Brutalität seiner Mordung nur noch unerträglicher. Der Mörder gab ihm keine Chance, sein Versprechen einzulösen. Nach Georges Tod bricht für Jessie eine Welt zusammen. Sie erholt sich nie von dem Verlust ihres Mannes und der Grausamkeit der Tat. Sie lebt fortan in einem Zustand permanenter Angst, geplagt von der Vorstellung, dass der Mörder zurückkehren könnte. Ihre Gesundheit verschlechtert sich zusehends. Jessie Murdoch verstirbt am 24. März 2004. Sie hat mehr als 20 Jahre lang auf Gerechtigkeit gewartet, doch sie stirbt, ohne jemals zu erfahren, wer ihrem dort das Leben nahm. Kommen wir zu den Ermittlungen. Der Mord an George Murdoch löst eine der größten Polizeiaktionen aus, die Schottland bis dahin gesehen hat. Die damalige Grampian Police steht unter enormem Druck, den Cheese Wire Killer zu finden. Die Ermittler sind schockiert über die Kaltblütigkeit des Täters und die Wahl der Waffe. Ein Käsedraht ist kein Gegenstand, den man zufällig bei sich trägt. Es ist ein Instrument, das gezielt zur Strangulation eingesetzt wurde. Dies lässt nur einen Schluss zu. Der Mord ist kein missglückter Raub, sondern eine geplante Tat. Die Polizei erstellt basierend auf den Aussagen der Jungen und anderen Hinweisen ein Profil des Verdächtigen. Man schätzt das Alter zwischen 20 und 30 Jahre. Er ist ca. 1,70 Meter groß, dünn, hager, die Haare sind kurz und dunkel. Das Gesicht war glatt rasiert und die Kleidung dunkel und möglicherweise blutbefleckt. Die Fahndung nimmt gigantische Ausmaße an. Die Beamten besuchen über 10.000 Häuser in Aberdeen und Umgebung. Sie nehmen mehr als 8.000 formelle Zeugenaussagen auf. Jeder Taxifahrer der Stadt wird befragt, jede Spur wird akribisch verfolgt. Doch der Täter scheint wie ein Geist verschwunden zu sein. Eine der interessantesten Spuren führt zu einem Imbiss namens Mr. Chips in der Great Western Road. Ein Angestellter berichtet, dass kurz nach der Tatzeit ein junger Mann den Laden betrat. Er war dunkel gekleidet und hatte Blut an seinen Händen. Er kaufte etwas zu essen und verschwand wieder. Trotz intensiver Bemühungen gelingt es der Polizei damals nicht, diesen Mann zu identifizieren. Erst Jahrzehnte später wird diese Spur geklärt und der Mann als Verdächtiger ausgeschlossen. Eine weitere außergewöhnliche Maßnahme findet 3 Wochen nach dem Mord statt. Die Polizei vermutet, dass der Mörder sich beim Benutzen des Drahtseils selbst an den Händen verletzt haben muss. Als der FC Aberdeen gegen Celtic Glasgow spielt, postieren sich Polizisten an den Eingängen des Stadions. Sie kontrollieren die Hände von tausenden Fußballfans in der Hoffnung, frische Schnittwunden oder Narben zu finden. Doch auch diese massive Aktion führt zu keinem Ergebnis.
Also man kann ihnen echt nicht vorwerfen, dass sie nicht alles versucht hätten. Also die scheinen ja wirklich nach jedem Strohhalm zu greifen, oder?
Ja, und auf die Idee musst du mal kommen. Weil wie viele Fußballfans gibt es denn? Das sind ja Tausende in einer Stadt. Also die Wahrscheinlichkeit wäre relativ hoch gewesen.
Und ich finde es auch irgendwie so schade, weil... Also die haben ja auch keine andere Möglichkeit damals gehabt. Da gab es halt noch keine DNA-Tests und so weiter. Und mit den Mitteln, die man heutzutage hat, da war, vielleicht wäre der Fall ganz schnell gelöst worden. Und die haben sich da wirklich ein Bein ausgerissen und es ist nichts dabei rumgekommen. Also ich finde das irgendwie so... Oh, macht mich voll fertig.
Sie haben es echt probiert. Also das muss man ihnen lassen.
Ja.
Also warum konnte man den Mörder damals nicht fassen? Es gibt mehrere Faktoren, die gegen die Ermittler arbeiten. Aberdeen ist 1983 eine Stadt im Umbruch. Durch die Ölindustrie gibt es eine hohe Fluktuation. Viele Menschen ziehen für kurze Zeit in die Stadt, leben in Pensionen oder Wohnwagen und ziehen dann weiter. Dies macht es für die Polizei fast unmöglich, jeden Verdächtigen zu erfassen. Zudem ist die forensische Technik der 80er Jahre noch weit von heutigen Standards entfernt. Es gibt keine DNA-Analysen und keine flächendeckende Videoüberwachung. Manche Ermittler äußern später Zweifel am Vorgehen in der Tatnacht. Alan Hendry, ein ehemaliger Polizeihundeführer und der erste Beamte am Tatort, erinnert sich, dass die erste Suche nach dem Täter möglicherweise nicht gründlich genug war. Er vermutet, dass der Mörder sich in den dunklen Feldern direkt neben der Straße versteckt hielt und beobachtete, wie die Polizei eintraf, bevor er im Schutz der Dunkelheit entkam. Aber das ist nur eine Vermutung von einem ehemaligen Polizisten, der was sich vielleicht auch selber irgendwo ein bisschen die Schuld gibt, dass es nicht aufgeklärt werden konnte.
Ja.
Aber es gab Durchbrüche im Jahr 2022 und 2023. Jahrzehntelang bleibt der Fall George Murdoch ein ungelöstes Rätsel, das die Menschen in Aberdeen beschäftigt. Doch die moderne Kriminaltechnik schläft nicht. In den letzten Jahren kommt es zu Entwicklungen, die den Fall wieder ganz oben auf die Agenda der Major Investigation Team von Police Scotland bringen. Im September 2022 veröffentlicht die Polizei einen neuen spezifischen Aufruf. Es geht um einen Mann, der im Jahr 2015 in der Wilson Sports Bar in der Market Street in Aberdeen gesehen wurde. Dieser Mann trug ein T-Shirt der berühmten Heavy-Metal-Band Iron Maiden. Die Details zu gesuchten Zeugen waren, es war September 2015, es war in der Wilson Sports Bar in Aberdeen, er hat ein Iron Maiden Shirt getragen, er ist kleinstämmig und damals in seinen 60ern oder 70ern. Er wird als Einheimischer aus Aberdeen beschrieben. Die Polizei glaubt, dass dieser Mann über entscheidende Informationen verfügen könnte, die zur Lösung des Falls beitragen. Dieser Aufruf wird landesweit in den Medien verbreitet und führt zu zahlreichen neuen Hinweisen. was der Mann gesehen haben könnte oder wer dieser Mann sein könnte, wurde nicht genannt. Es gibt ja auch die Theorie, dass es vielleicht der Täter selber ist, den man sucht und kein Zeuge und dass sie deshalb das nicht öffentlich nennen wollen. Aber das war damals der Aufruf. Der wirklich bahnbrechende Moment ereignete sich jedoch im September 2023. Durch enorme Fortschritte in der forensischen Analyse gelingt es Experten, ein männliches DNA-Profil direkt von Beweismitteln des Tatorts zu isolieren. Dies wird als die bedeutendste Entwicklung in der Geschichte des Falls bezeichnet. Plötzlich hat die Polizei eine genetische Signatur des Mannes, der George Murdoch ermordet hat oder zumindest unmittelbar an der Tat beteiligt war. Im September 2024 folgt der nächste logische Schritt, die Suche nach Familien-DNA. Da die DNA des Täters selbst möglicherweise nicht in der nationalen Datenbank gespeichert ist, sucht man nach nahen Verwandten, Kinder, Eltern oder Geschwister, denn die teilen signifikante Teile ihres genetischen Codes. In Zusammenarbeit mit der National Crime Agency hat die Polizei eine Liste von 200 potenziell genetischen Übereinstimmungen erstellt. Detective Inspector James Callender betont, dass diese 200 Personen keine Verdächtigen sind. Sie sind Menschen, deren DNA-Profil Ähnlichkeiten mit der Spur vom Tatort aufweist. Die Polizei kontaktiert diese Personen nun, um Stammbäume zu erstellen und herauszufinden, ob ein Verwandter von ihnen im Jahr 1983 in Aberdeen war und auf die Täterbeschreibung passt. Es ist eine mühsame, aber hochmoderne Ermittlungsmethode, die schon viele andere kalte Fälle weltweit gelöst hat. Die Familie von George Murdoch, vor allen voran sein Neffe Alex und dessen Frau Robina, sind über diese Fortschritte hoch erfreut. Sie haben jahrzehntelang dafür gekämpft, dass George nicht vergessen wird. Eine Belohnung von mittlerweile 50.000 Pfund ist für die Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen. Die Polizei von Schottland ist sich sicher. Irgendwo draußen gibt es jemanden, der die Wahrheit weiß. Vielleicht ist es ein Sohn oder eine Tochter, die seit Jahren einen Verdacht gegen den eigenen Vater hegen. Vielleicht ist es ein ehemaliger Arbeitskollege, dem damals etwas Merkwürdiges aufgefallen ist. Nach über 40 Jahren haben sich Loyalitäten geändert und die Angst vor dem Täter ist vielleicht verblasst. Also, wenn ihr da draußen, oder du, Shaki, Informationen zum Mord von George Murdoch haben, vielleicht habt ihr mal was gehört? Vielleicht hat jemand mal aus der Familie was erzählt, der Opa, der Papa oder die Mama. Dann kann man da immer noch an die E-Mail-Adresse von der Scotland Police eine E-Mail schreiben. Da gibt es ein dediziertes Postfach dafür. Ich würde euch das gerne in die Infobeschreibung packen. Vielleicht weiß ja jemand was. Und ja.
Wie krass wäre das?
Wenn einer von unseren Hörern oder Hörerinnen da was wüsste.
Ja.
Das wäre krank, das wäre richtig krank. Aber wer weiß? Schottland ist nicht so weit weg.
Ja, wenn jetzt irgendjemand so zuhört und so, wait, mein Opa.
Hat da mal was erzählt, dass der Opa irgendwie aus Schottland geflüchtet ist.
Ja.
Also wenn ihr was wisst, dann packe ich euch die E-Mail-Adresse rein, da könnt ihr hinschreiben. Und ja. Das waren die Drahtseilmorde von Aberdeen.
Jetzt habe ich gleich eine Frage an dich. Was ist ein Käsedraht? Ist das so? Ist das was, womit man Käse schneidet?
Ja,
oder?
Und ich habe da so... Ich weiß nicht, ob das heute noch so aktuell ist, aber das ist... Ich weiß auch nicht, wo der Unterschied zwischen einem normalen Drahtseil und einem Käsedrahtseil ist, okay? Aber... Es gibt da so Videos und auch Bilder, und die kann man sich da anschauen, wo Leute wirklich so einen Draht spannen und damit zum Beispiel ein Käserad schneiden. Und
also so ein Parmesan oder sowas.
Zum Beispiel. Oder halt einfach.
Also stelle ich mir jetzt zumindest vor.
Ja, diese großen Käseräder können damit geschnitten werden. Ich weiß nicht, ob es da einen Vorteil davon gibt, wenn man das benutzt und kein Messer. Ich bin kein Käseexperte, was
ich
das
glaube, betrifft. Ich glaube, also. Ich weiß schon, also ich habe so ein riesiges Käserad oder Leib oder wie man das sagt, da habe ich noch, glaube ich, noch nie in live gesehen. Aber die können ja wirklich riesig sein. Also ich weiß nicht, was für Durchmesser die haben. Da würdest du halt ein riesiges Messer dafür brauchen und ich glaube, du tust dir dann halt leichter mit so einem Draht, oder?
Könnte sein, ja. Würde Sinn machen. Ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel der Käse nicht so klebt, wenn es nur ein Draht ist, an wie an einer Messerschneide. Ich weiß auch nicht, was der Unterschied zwischen dem normalen Drahtseil und dem Käsedrahtseil ist. Das kann ich euch nicht beantworten.
Ich denke, auf dem Käsedraht kann man nicht balancieren vielleicht.
Also das müssen wir jetzt Blondie fragen.
Ja, ich denke mir halt, wenn du damit Käse schneiden kannst, dann ist das, glaube ich, nicht so fein, wenn du da zum Beispiel drüber läufst.
Also so wie der Fall beschrieben wurde und auch nach welchen Verletzungen sie beim Täter geguckt haben, glaube ich, dass das ziemlich auch scharf sein kann.
Ja, also, da würdest du dann Käsefüße damit schneiden.
Alter, Schacki, come on. Geh in die Ecke, ja, cool, und schäm dich.
Entschuldigung. Ja, spannender Fall.
Ja, also wenn ihr Hinweise habt, dann bitte nicht nur der schottischen Polizei melden, sondern auch uns. Wir würden da gerne Updates hören. By the way. Und ansonsten folgt uns überall, wo es Podcasts gibt, auf TikTok und auf Instagram. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Killer.